willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Ich freue mich sehr, heute euch meinen Gast vorzustellen, der sicherlich vielen, vielen von euch bekannt ist. Und wenn nicht, dann wird es hiermit nachgeholt. Es ist der Martin Geeth. Er hat schon zig Bücher geschrieben. Da gehen wir gleich mal auf ein paar ein, die er geschrieben hat. Und jetzt ganz aktuell hat er ein sehr spannendes Buch für die Arbeitswelt geschrieben. Na, das sind ja die Themen, die mich interessieren. Und das Buch heißt Smart Arbeiten mit der Delete-Methode oder Delete-Strategie. Und da geht es eben darum zu schauen, was man alles wegschaffen und wegschmeißen kann, was man nicht braucht und einen unnötig aufhält bei der Arbeit. Lieber Martin, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung. Und alle, die jetzt gerade den Podcast hören, die haben ja schon deleted. Denn sie haben sich Zeit freigeschaffen, um deinen Podcast zu hören.
Ja, das ist auch sehr spannend, ne? Also wie die Menschen Podcasts hören, also so wie ich das mitbekommen habe, machen es die meisten doch tatsächlich beim Autofahren oder wenn sie mit der Bahn fahren, beim Bahnfahren. Also das heißt, da werden solche sonst vielleicht häufig tote Zeiten tatsächlich genutzt, um sich interessanten Input einfach auch, ja, anzuhören. Das tue ich selber auch. Ich freue mich sogar auf lange Fahrten, weil da weiß ich, da kann ich ein paar Podcasts hören.
Ja.
Ja, lieber Martin, also es ist, glaube ich, schwierig, dich irgendwie kurz zu beschreiben. Ich verlinke sehr gerne natürlich deine Website provotainment.de und du bezeichnest dich unter anderem ja auch als Provotainer, eine von dir wahrscheinlich erfundene Bezeichnung. Darfst du gleich was dazu sagen? Wie Speaker, Autor, so vieles mehr. Beschreib dich doch gerne selbst, wie du beschrieben werden möchtest.
Ich bin im Kern Gründer, also ich habe selber etliche Unternehmen gegründet, um mich einzumischen. Also es war immer das Anliegen, mich im Arbeitsmarkt einzumischen, innovativ zu sein, Ideen auszutesten. Also das ist eigentlich so der Kern, die Innovation im Arbeitsmarkt, dafür brenne ich.
Da teilen wir absolut eine Leidenschaft, ja.
Und Provotainer habe ich tatsächlich selber erfunden, das Wort. Und das steht dafür, dass ich auf der Bühne halt alle Sinne bediene. Also ich sage, es ist, der Inhalt mag noch so spannend sein, er muss gleichzeitig aber auch die Augen, die Ohren, die Herzen, die Gefühle erreichen, weil wir sind Sinneswesen und das macht uns ja als Menschen gerade aus. Und nur die Ohren zu bedienen, ist mir halt zu wenig. Und deswegen Provotainer, unterhaltsam provozieren und dann bleiben die Inhalte überhaupt erst hängen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also wie gesagt, deine Webseite ist zu finden, auch in den Shownotes und schaut euch, da sind auch Bilder, wo man schon sehen kann, wie Martin auf der Bühne agiert, muss man ja sagen. Und du bist im Berliner Raum, oder bist du bundesweit dann unterwegs? Oder?
Bin ja bundesweit im ganzen Dachraum unterwegs, genau. Und steige gerne überall auf Leitern.
Okay, na gut. Du hast ja auch wirklich viele Bücher geschrieben. Da muss ich nachholen dann auch. Muss ich mal gucken, was ich mir noch bestelle, weil ich denke mal, auch wenn die Bücher jetzt vielleicht auch schon, weiß ich nicht, 2-3 Jahre oder vielleicht auch älter sind, trotzdem haben sie nach wie vor aktuelle Relevanz. Und mir ist ein Buch jetzt auch ins Auge gestochen, das du geschrieben hast, ein etwas älteres. So älter ist es, glaube ich, ja auch nicht. Aber das heißt Rock Your Work. 2022 hast du das geschrieben?
Genau.
Ja.
Und darin sind halt 460 Beispiele von Unternehmen, die etwas anders machen. Und da ist dann die Vier-Tage-Woche eins von vielen, vielen Beispielen. Aber vor allen Dingen geht es immer darum, wenn ich einen Mangel habe, wir reden ja so schön über den Fachkräftemangel, wenn ich einen Mangel habe, ist es unternehmerische Pflicht, etwas zu verändern, das Angebot zu verändern. Wenn ich einen Kundenmangel habe, verändere ich das Angebot. Wenn ich einen Fachkräftemangel habe, ändere ich das Angebot. Und das finde ich so faszinierend, dass es so wahnsinnig viele Unternehmen gibt, die etwas anders machen und damit erfolgreich sind. Und das geht gar nicht darum, dasselbe zu machen wie alle anderen auch. Man kann es super gerne kopieren. Deswegen ja auch die Bücher, damit man es kopieren kann. Aber eigentlich ist die Message, die etwas anderes machen, bekommen auch andere Ergebnisse. Und das ist sowohl bei den Kunden so, als auch bei den Fachkräften so, als auch bei den Mitarbeitenden so. Und ich finde es so faszinierend, durch die Welt zu fahren, mit Leuten zu reden und zu sehen, zu erleben, wie es so viele tolle Unternehmen gibt.
Ja, also das, was du in Schriftform machst, na, das versuche ich ja eben hier mit dem Podcast zu machen und hier eben verschiedene Beispiele zu zeigen, weil ich denke, es ist einfach so, na, man sagt ja, man ist betriebsblind, na, dass man manche Dinge einfach so macht, man hat sie schon immer so gemacht und gar nicht erstmal auf die Idee kommt, was anders zu machen. Und da wollen wir eben du viel mit Büchern, aber auch mit deinen natürlich Auftritten und Keynotes, die du machst, da inspirieren. Und ich versuche das eben über den Podcast auch. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mit dir eben auch heute drüber sprechen kann. Und du hast es gerade gesagt, na, die Vier-Tage-Woche ist eben das nächste Buch, was ja dann darauf aufbauen, wie du gesagt hast, ja auch geschrieben hast. Davor hast du ja noch andere geschrieben, die haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Kann man alles auf deiner Webseite sehen. Und ja, also das ist auch ziemlich so durch die Medien gegangen, auch kontrovers natürlich nach wie vor diskutiert, aber auch da hast du ja ganz viele Beispiele von Unternehmen, viele Handwerksbetriebe, ne, die da eben damit ihre Erfahrungen machen. Vielleicht nur ein, zwei Sätze dazu.
Naja, es gibt inzwischen in Deutschland schon 34.000 Unternehmen, die eine Vier-Tage-Woche eingeführt haben. Manche sagen, es ist wenig. Ich persönlich finde 1% der deutschen Unternehmen schon ganz schön viel. Und das sind tatsächlich in der Spitze die Handwerksbetriebe, die das machen. Und das hat mehrere Gründe. Handwerksbetriebe sind inhabergeführt und die Inhaberinnen und Inhaber haben auch Bock auf eine Vier-Tage-Woche. Das heißt, die haben ja selber auch Familie, die haben selber auch Hobbys. Das heißt, dieser häufig in der Öffentlichkeit dargestellte Mythos oder auch Missverständnis zu sagen, das sind die Angestellten, die nicht mehr arbeiten wollen. Das ist ja gar nicht so. Die Vier-Tage-Woche geht meistens von den Inhaberinnen und Inhabern aus, die sagen, ich möchte A, dafür sorgen, dass meine Mitarbeitenden entlastet werden, damit sie länger gesund bleiben, damit sie länger bei mir produktiv bleiben. Das ist der Hauptgrund, warum eine Vier-Tage-Woche in Unternehmen eingeführt wird. Dann die Inhaberinnen und Inhaber selbst, die für sich mehr Zeit haben wollen und für ihre Familien. Und noch ein weiterer Grund ist, dass es zum Beispiel im Handwerk super einfach umgesetzt werden kann, weil die arbeiten in der Regel eh freitags nur bis mittags. Das heißt, die fahren ja hauptsächlich auf Baustellen. Die haben am Freitag also 2 bis 3 Stunden unproduktive Fahrzeit. Das heißt, wenn sie die Kernarbeitszeit vom Freitag, das sind ja oft nur 2 Stunden, auf Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag verteilen, hängen sie jeweils eine halbe Stunde ran. Die restliche Zeit, die unproduktive Arbeitszeit, quasi die Fahrzeit, schenken sie den Mitarbeitenden. Und dann kommen sie so bei 37, 38 Stunden raus, reduzieren also die Arbeitszeit, aber reduzieren nicht die Zeit der geleisteten Arbeit. Und deswegen können sie die vollen Lohn zahlen wie vorher. Und das läuft in ganz vielen Handwerksbetrieben super gut.
Ja, also auch da, wer da noch sich vertiefen möchte und eben auch Beispiele sich anschauen möchte, das ist ja das, was ich besonders toll finde, dass es nicht irgendwelche theoretischen Konstrukte sind, sondern wirklich echte Beispiele aus der Praxis, na, aus verschiedenen Bereichen. Da auch gerne reinlesen, na, kann man natürlich überall bestellen. Und jetzt kommen wir aber zum aktuellen Buch. Na, also ich weiß gar nicht, wie machst du das? Hast du eine Buchfabrik, eine Autorenfabrik? Das ist absolut. So die Bücher raushaust, oder? Wie machst du das eigentlich? Ist ja schon in kurzer Zeit da einfach mal die Bücher raus. Das läuft einfach bei dir, ne? Das ist einfach im Flow.
Genau, dadurch, dass ich halt alles zeige anhand von praktischen Beispielen von Unternehmen, die es tun, komme ich halt wirklich von einem Unternehmen zum anderen und von einem Beispiel zum anderen. Und Unternehmen melden sich ja teilweise auch schon bei mir. So, ich guck mal, wir haben auch was, wir machen auch was anders. Und so, ja, also durch dieses Praktische, aber natürlich auch getrieben durch meine eigene Neugier. Genau, habe ich jetzt schon wieder 3 neue Projektbuchideen.
Okay, Mann, Wahnsinn, Wahnsinn. Also toll, großartig, ja, sehr schön. Man spürt auch wirklich die Energie bei dir immer, auch wenn man mit dir spricht, wenn man dich sieht. Und jetzt geht's in dem aktuellen Buch und das heißt Smart Arbeiten mit der Delete-Strategie. Für alle, die jetzt hier zuhören, der Hinweis, dass der Martin ein Buch gerne verschenken möchte, an jemanden, der hier zuhört, und dazu einfach eine kurze Mail an mich schreiben. Auch meine E-Mail-Adresse ist in den Shownotes, und einfach nur kurz den Titel des Buches schreiben, also keine großen Romane. Und dann, ja, findet einfach eine Verlosung statt, und dann darf sich jemand freuen, Post zu bekommen und dieses Buch, das aktuelle Buch von Martin, eben zu lesen, ja. Ja, und jetzt darfst du einfach mal Lust drauf machen für alle, dass sie da sagen, das möchte ich unbedingt lesen und mich da inspirieren lassen. Das ist wirklich auch umfangreich, also so wie ich das sehe mit vielen, also jedes Kapitel ist so spannend, na, also schon von den Beschreibungen her. Aber ja, sag doch du mal, was aus deiner Sicht so die Essenz ist oder was eigentlich die Leser mitnehmen sollen.
Ja, die Essenz ist, dass wir Sammlerinnen und Sammler sind und gerade Organisationen sammeln sehr viele To-Dos, alte Strukturen, Aufgaben, Tätigkeiten, Projekte, Tools und noch und nöcher. Und ich nenne es die zu viel von allem Welt. Und wir erleben das, wir können das messen in Krankenstatistiken, die steigen, und das hängt, wenn man sich die Berichte anhört, ganz viel hängt es halt damit zusammen, dass Leute ein Burnout haben oder auch ein Bore-out. Es gibt ja beide Facetten, wenn sie sinnlose Arbeit tun. Es geht dabei häufig gar nicht darum, dass sie zu viele Stunden arbeiten, sondern dass sie innerhalb der Arbeitszeit zu viel Dinge tun, die sinnlos sind. Und da haben halt immer mehr Unternehmen festgestellt, wenn sie die sinnlosen Anteile der Arbeit streichen, und das sind halt häufig wertlose Aufgaben, die heute keinen Wert mehr beitragen zum Unternehmen, wenn sie die streichen, erhöhen sie die Produktivität, aber schaffen vor allen Dingen auch Platz für Weiterentwicklung. Und das passt dann halt super gut zu meinem anderen Thema der Innovation. Wenn öffentlich behauptet wird, die Deutschen seien nicht mehr innovativ, ist es sowohl statistisch falsch, weil wir haben letztes Jahr mehr Patente denn je beim Europäischen Patentamt angemeldet. Aber es ist auch, liegt eben auch daran, Innovation braucht Zeit, braucht einfach Ressourcen, braucht Freiräume. Und das erlebe ich halt in den Unternehmen, die diese Freiräume schaffen. Da sind die Menschen auch innovativ. So, das heißt, das hängt halt ganz stark zusammen. Wenn wir uns als deutsche Wirtschaft weiterentwickeln wollen, müssen alle deutschen Firmen und Organisationen halt auch den Freiraum dafür schaffen. Und darum geht es eigentlich bei der Lead-Strategie. Die Leaden wirklich löschen. Und ich zeige halt im Buch ganz konkret aus dem Mittelstand Unternehmen, die seit anderthalb Jahren regelmäßig jede Woche löschen. Das sind erfolgreiche Unternehmen, erfolgreiche Organisationen, die waren vorher erfolgreich, aber sie sind eben jetzt noch erfolgreicher, weil sie diesen Platz schaffen. Und darum geht es: Platz schaffen, Freiräume um das zu tun, was wertvolle Arbeit ist.
Ums Wesentliche, ja. Aber ne, wenn ich das so höre und wenn das auch hier alle hören, das müsste doch jeder tun wollen. Also ne, ist ja schon ein bisschen, also wieso muss man erst jemanden auf die Idee bringen, das zu tun? Also das Unnötige sozusagen wegzuschmeißen oder wegzulassen. Wieso tun das nicht alle? Selbstverständlich.
Das ist eine super gute Frage. Ich glaube, der Einzelne, die Einzelne, wenn ich mit Leuten rede und sie frage, was ist die Tätigkeit, die am wenigsten Wert stiftet für deine Arbeit, aber auch für die Gesamtorganisation, für die Firma, dann wissen das die Leute in der Regel. Aber es gibt keine offizielle Delete-Strategie, so dass eine Organisation sich darauf committed hat, ja, wenn du feststellst, die Tätigkeit ist wertlos geworden, dann besprich das im Team oder geh zur nächsthöheren Hierarchieebene, hol dir dein Okay und dann kannst du löschen. Dafür gibt's keine Strukturen bisher. Und ich glaube, wir müssen genau das lernen. Und dafür habe ich halt auch das Buch sehr praktisch geschrieben mit 240 Beispielen und 40 ganz konkreten handfesten Übungen, die jede Firma direkt anwenden kann. Und das hat fasziniert mich persönlich am meisten. Das ist nämlich genauso, wie du sagst, wenn eine Firma überhaupt damit begonnen hat, regelmäßig im Team zu löschen, dann hören sie damit auch nicht mehr auf, weil es ist so simpel und es ist dann auch sofort ein Erfolgserlebnis, wenn ich gelöscht habe und feststelle, ich habe ja für die wertvollen Tätigkeiten mehr Fokus, mehr Zeit, mehr Energie.
Ja, absolut. Da empfindet man das Ganze selber dann als sinnvoller, was man da tut. Und ja, du sprichst jetzt gerade ein paar Dinge, wichtige Dinge an. Ne? Also diese Freigabe, ne? Es muss eine offizielle Freigabe von, ja, weiter oben, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, geben. Und irgendwie dieses, ne, Gefangensein in den Strukturen. Ne? Ja, irgendwelche Strukturen, die halt da ja sich verselbstständigen und dem Einzelnen, der Einzelnen dann eben diese Freiräume nicht geben. Ne? Also das ist ja, glaube ich, sowieso auch die Richtung, in die man sich sowieso viel mehr bewegen sollte. Ne? Also dass eben ja diejenigen, die direkt an welchen Prozessen auch immer arbeiten, ja eigentlich am besten wissen, wenn sie eingearbeitet sind. Ne? Also was brauche ich nicht? Und dass sie selber dann sagen können, nee, das braucht man nicht, weg damit. Ja, aber nein, es muss eben eine Freigabe von wo auch immer weiter oben sein, dass man das überhaupt tun darf. Ne? Also ja, das Ganze ist schon nicht so ohne. Deswegen auch meine Frage, ne, so ein bisschen naiv vielleicht gestellt, aber da sieht man eben, woran es hängt. Ja.
Und ein zweiter Punkt ist die Transparenz von Kosten. Mhm. Das hat ja Shopify so faszinierend vorgemacht. Da hat ein Softwareentwickler ein Google-Plugin geschaffen, sodass sozusagen, wenn zum Meeting eingeladen wird, dann listet man ja verschiedene Namen auf zu einem bestimmten Thema und vielleicht eine Zeitangabe von 2 Stunden. Und er hat ein Google-Plugin geschaffen, dass sofort neben dieser Einladung die Kosten stehen. Also was kosten die Mitarbeitenden? Lohnkosten, Lohnnebenkosten, dann Meetingraumkosten, Cateringkosten, Energiekosten und so weiter. Und dann erscheint da eine Summe. Und da haben sich viele erschrocken, weil ihnen nicht klar war, wie viel eigentlich ein Meeting kostet. Und das hat im Ergebnis, also durch diese Kostentransparenz, die vorher einfach nicht da war, haben viele Mitarbeiter gesagt, ach nee, also so wie jetzt 500 US-Dollar oder kanadische Dollar, wie es ja bei Shopify ist, oder 1500 Euro, nee, also so viel, nee, da so. Und das hat dazu geführt, dass die Mitarbeiter dann selber überlegt haben, müssen wir das Meeting eigentlich durchführen? Hat es diesen Wert? Dann wird es durchgeführt. Hat es ihn nicht, wurde das Meeting wieder abgesagt oder gar nicht erst eingeladen. Und das hat bei Shopify dazu geführt, dass sie 322.000 Stunden pro Jahr einsparen.
Einfach so sozusagen, ne?
Ja, ja. Einfach so für dann wertvollere Tätigkeiten. Und das hat der Kevin Fischbach auch vorgemacht, mal selber als HR in der HR-Leitung. Er hat seinen kompletten Terminkalender gelöscht. Komplett leer. Und hat dann nur Termine wieder reingenommen, die er wertvoll findet, die er wertstiftend auch findet, und hat festgestellt, er hat maximal noch die Hälfte aller Termine drin und hat dadurch jetzt Freiräume für strategische Arbeit, für spontan wichtige Anfragen, die hatte er vorher nicht. Und da müssen wir, glaube ich, hingehen, dass wir immer wieder sagen, okay, löschen und wenn der Mülleimer voll ist, dann ist wieder Raum für Neues.
Ja, ja, aber das ist wirklich so wichtig und so wertvoll, weil wie du schon gesagt hast, dieses zu viel von allem, ich habe das neulich mal in einem anderen Podcast auch gehört, den Begriff der Zufilisation.
Sehr gut. Genau. Wunderbar, genau.
Und das ist genau der Punkt und ich glaube, da kann sich jeder wiederfinden, dass man nicht weiß, wo einem der Kopf steht, ne, weil es einfach zu viel von allem ist, aber ganz wenig davon ist wirklich, was man braucht. Na, da wird man wieder angezogen und da ist wieder was Interessantes und so. Ja, ja. Ja, spannend.
Als Innovationsbegeisterter bin ich ja auch dafür, dass wir Zeit haben, rechts, links, geradeaus, über und unter uns überall gucken zu können. Gucken. Und genau das braucht aber Zeit. Auch dieses einfach mal die Gedanken schweifen zu lassen. Auch das braucht ja Zeit. Und das sind alles die Dinge, die aber in ganz, ganz vielen Arbeitsabläufen leider gar nicht mehr stattfinden. Und genau dafür will ich ja Freiraum schaffen, auch mit dem Deleten. Und auch da stelle ich halt fest, also es gibt zum Beispiel eine Steuerkanzlei, die hat festgelegt, von 10 bis 12 und von 14 bis 15 Uhr klingelt kein Telefon. Die Kunden wissen Bescheid, Neukunden landen einfach auf dem AB und das führt bei, und E-Mails werden intern nur 2-mal am Tag zugestellt. Und das führt bei denen dazu, dass sie in 34 Stunden mehr Arbeit schaffen als vorher in 40, weil sie viel fokussierter arbeiten können. Und daraufhin haben sie dann eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohn eingeführt und machen heute mehr Umsatz als früher. Aber die 4-Tage-Woche ist halt immer ein Ergebnis, nachdem ich aufgeräumt habe oder nachdem ich stille Stunden eingeführt habe. Es ist nie der Anfang, es ist das Ergebnis von einer Prozessveränderung.
Ja, das ist ja das, was, glaube ich, sich viele so schwer vorstellen können, ne? Wenn man jetzt sagt 4-Tage-Woche und sie stellen sich sozusagen die Arbeit, die sie heute machen, auch in der Art und Weise, genau, wie sie sie heute machen, eben in kürzerer Zeit vor. Natürlich sagt man da, das geht nicht, ja. Und deswegen, ja, was du sagst, ist eben der Punkt, dass natürlich erstmal eine Umstrukturierung stattfinden muss, um eben diese Freiräume zu schaffen, ja. Und so wie du es ja auch gesagt hast, so hängt das eine mit dem anderen zusammen. Dein Buch auch 4-Tage-Woche jetzt mit dem und deshalb baut es aufeinander auf.
Gerade im Handwerk findet halt auch ganz viel Digitalisierung statt. Also zum Beispiel ein Elektromeister hat alle seine kompletten Crews mit iPads ausgestattet. Das heißt, die fahren auf eine Baustelle, wenn ein Kunde einen Veränderungswunsch hat. Das passiert halt auf Baustellen ständig, dass die Leute, ach, ich hätte hier doch gerne noch und da noch und dies und das. Das hat früher einen Tag gedauert, weil du es erstmal aufschreiben musstest, ins Büro fahren musstest, abtippen musstest, zum Kunden schicken musstest mit Angebot. Dann hat der Kunde gesagt, nee, so habe ich es aber gar nicht gemeint. So ging das hin und her. Heute machen die ein Foto auf der Baustelle, zeichnen die Veränderung in das Foto ein, digital, der Kunde unterschreibt direkt digital auf der Baustelle, das Ding ist in 10 Minuten durch. Alleine das spart einen Tag Arbeit. Und so weiter und so weiter.
Also dieses Thema Dokumentation und in vielen Bereichen, ich denke jetzt so in die Pflege, Krankenhausbranche und so weiter, ne? Also da haben wir ja sowieso also ganz akuten Mangel an Personal in allen Ebenen und also die ächzen natürlich auch alle, was sie da alles, wie lange und wie ausführlich und so weiter dokumentieren müssen. Ja. Und ich glaube, da ist die Digitalisierung leider auch noch nicht so richtig angekommen.
Nee, und der Hartmann-Bund, der ist ja in der quasi so ein Sprachrohr für die Pflege, die haben mal ausgerechnet, schon vor 2 Jahren, wenn man die Dokumentationspflicht, die du gerade angesprochen hast, die liegt ja inzwischen bei 35%, also ein Drittel der Arbeitszeit in der Pflege. Wenn man die nur halbieren würde, hätte man über Nacht in Deutschland 100.000 zusätzliche Vollzeitpflegekräfte, die schon da sind.
Wahnsinn.
Wir verschwenden nur ihre Zeit.
Wieso tut man das nicht?
Das ist ja das Abgefahrene.
Wieso tut man das nicht? Das ist so ein Wahnsinn, ja. Natürlich ist es so, das muss man ja sagen, also gerade wenn wir jetzt Pflege ansprechen oder überall, wo eben ja mit Menschen gearbeitet wird, ob es im Krankenhaus ist, Altenheim, was es ja natürlich alle für Bereiche gibt, ist immer dieser Moment der Umstellung, ne? Immer so ein kritischer Moment, weil man ja sagt, ja, aber wie sollen wir denn, weil man müsste die Leute schulen, denke ich mal, ne? Die jetzt erstmal mit der Technik umgehen müssen und so weiter. Und ich glaube, das ist so die Hürde, die viele nicht nehmen, oder?
Ja, es ist genau diese Umstellung und natürlich die Sorge, wird es danach wirklich besser oder haben wir danach noch mehr Arbeit? Das ist eine wirklich große Sorge, die ja auch berechtigt ist. Und umso wichtiger ist es, ich nenne das, also deswegen haben viele Unternehmen auch gute Erfahrungen mit Testphasen, zu sagen, okay, wir haben hier die und die Idee, wie es vereinfacht werden könnte. Wir testen das jetzt mal 3 Monate. Und das gibt beiden Seiten dieses Gefühl, naja, wenn wir es testen, könnten wir ja auch wieder zurück.
Also die Hintertür noch offen.
Passiert zwar meistens nicht, die Hintertür ist noch offen. Ne? Und dann macht man die Erfahrung und nach 3 Tagen will man gar nicht mehr zurück. So, aber deswegen immer testen. Oder auch wirklich auf Basis von Freiwilligen zu sagen, lass es uns in einer Abteilung testen und wenn es da gut läuft, dann kommt die nächste und die nächste und die nächste. So gehen ganz, ganz viele Unternehmen halt wirklich Schritt für Schritt vor.
Ja, absolut. So, wie du sagst, da plädiere ich auch, dass ich sage, erstmal testen und wie du sagst, vielleicht so eine Art Pilotprojekt und jetzt kann man ja noch Dinge kombinieren. Es kann ja sein, und das wird ja häufig auch nicht entdeckt, dass man im Betrieb, im Unternehmen Organisationen Menschen hat, die gerne auch mal so ein Projekt leiten möchten, ne? Die gerne sagen, oh, das finde ich aber spannend, das finde ich toll und da möchte ich mich dafür einbringen, das ist für mich selber spannend und interessant und so weiter. Das heißt, man kann auch da die Ressourcen, die da sind, aber häufig gar nicht entdeckt werden, nutzen und halt Personen eben da aktivieren, die sich damit einbringen wollen. Ne? Und dann halt intern ja auch als Trainer, wie auch immer, dann zur Verfügung stehen. Ne?
Das erlebe ich übrigens auch ganz stark, diese Frage des Menschenbildes, ne, was du gerade skizziert hast. Traue ich den Menschen etwas zu? Traue ich ihnen auch eine Leistung zu? Insbesondere, wenn die sich für etwas freiwillig melden. Und das finde ich persönlich so wunderbar, wirklich, wie ich gehe ja dann auch in die Organisation rein, ich gucke mir die an, ich werde eingeladen, ich fahre hin. Und es ist wirklich so, du merkst in solchen Unternehmen, die aufgeräumt sind, ja, dass du dich sofort wohlfühlst einfach. Das kann eine Steuerkanzlei sein, das kann aber auch ein Handwerksbetrieb sein. Neulich hat mir ein Handwerksmeister seine Werkstatt gezeigt und hat gesagt, guck mal, wir hatten hier bis vor einem halben Jahr nur Gerümpel. Es war 30 Jahre zugemüllt. Jetzt haben wir alles rausgeschmissen, haben nur noch die werthaltigen Wertstoffe behalten, haben neue Regale gemacht, haben neu gestrichen. Er sagte, alleine das, dieses mentale Erleben des Arbeitsplatzes hat so viel Produktivität geschaffen bei den Mitarbeitenden. Die kommen so viel zufriedener zur Arbeit, dass er eben sagt, er versteht gar nicht, wie er 30 Jahre so vorher wirtschaften konnte. Aber das ist genau der Punkt, den du ja vorhin angesprochen hattest. Trotzdem hatten sie Sorge, wie wird das hinterher? Und als sie es dann aber gesehen und erlebt haben, wollte keiner zurück.
Man kann es gar nicht mehr nachvollziehen, ne? Da schüttelt man da nur den Kopf, wie um Gottes Willen, wie konnten wir nur, ja? Also auch da wollen wir ja eben damit jetzt auch animieren, ne? Also hier im Podcast und du eben auch mit dem Buch, dass man eben halt ja die Ideen hat und ja am Ende vielleicht erstmal irgendwo anfängt, ja. Ich glaube, das ist relativ egal. Einfach mal irgendwo anfangen, da sieht man dann halt eben schon die Ergebnisse. Und natürlich ist es erstmal ein Aufwand. Das ist ja immer so, ne? Das ist ja auch, wenn man eine neue Software oder sonst irgendwas hat. Erstmal muss man sich damit beschäftigen, aber damit muss man halt natürlich immer mehr auch umgehen.
Weil das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, den du gerade angesprochen hattest, finde ich. Den Mitarbeitenden dafür dann auch die Zeit zu geben. Mal der Geschäftsführer von Sons of Motion Pictures, einer Filmfirma in Leipzig gemacht, der hat gesagt, Leute, in allen Abteilungen beschäftigt euch mit KI-Tools, die ihr in euren Abteilungen Schnitt, Ton und so weiter verwenden könnt. Und er hat ihn dafür 2 Tage freigegeben. Er hat nicht gesagt, macht das nach Feierabend oder am Wochenende. Er hat gesagt, 2 Tage machen wir keine Projekte. Der Terminkalender war geblockt 2 Tage lang. Heißt natürlich 2 Tage kein Umsatz. Aber er hat gesagt, beschäftigt euch mit den KI-Tools. Und seit 1,5 Jahren nutzen alle Abteilungen KI-Tools und sie können noch geilere Filme machen. Sie sparen alleine 250.000 Euro an Sprechergagen durch KI, die das heute viel besser kann als Sprecher und so weiter und so weiter. Aber ich muss dafür Zeit einräumen.
Absolut.
Und muss, das ist natürlich erstmal ein Investment.
Ja, absolut.
Und dann kann ich mich aber weiterentwickeln.
Ja, aber du sagst es schon, Investment, ne? Und ich glaube, das ist bei vielen auch häufig nicht so klar, ne? Man investiert in Technik, in Maschinen, in was auch immer für Dinge, die man ja braucht für die Arbeit, aber ein Investment in Zeit ist eben genauso ein Investment, ja, und auch ein wichtiges Investment. Und auch da, ja, natürlich kann man da auch schauen, na, okay, wenn das jetzt manche hören, 2 komplette Tage, um Gottes Willen, ja. Ich habe ja mein Thema auch mit meinen Seminaren, wenn ich unterwegs bin, na, ich lobe ja immer alle, die sich die Zeit nehmen für ein Seminar, na, mal raus aus dem Tagesgeschäft und mal ein Tag oder 2 Tage Seminar, weil das geht ja gar nicht eigentlich, ne. Aber auch da gibt's ja Abstufungen, ne? Manche machen halt irgendwie einen halben Tag oder dass man sagt, was weiß ich, am Freitag blockt man sich da die Zeit und nimmt sich 3 Stunden oder was auch immer, ne? In einer bestimmten Regelmäßigkeit. Da gibt es ja auch verschiedene Ideen, ja. Ja, die Zeit rast, es ist so spannend, das dachte ich mir schon, dass wir wahrscheinlich 2 Stunden sprechen können, aber vielleicht kannst du trotzdem zum Abschluss noch so mal 1-2 Beispiele, also von Dingen, ne, die du da beschreibst, die man halt löschen kann, ne, wenn man sagt, ja, weglassen, wie auch immer, du hast ja schon Beispiele gegeben, aber so zum Abschluss, vielleicht hast du noch was dabei.
Ganz spannend finde ich auch Bäckereien, die nicht mehr um 3 Uhr anfangen zu backen, sondern erst um 6 oder 7 Uhr morgens. Die stellen nämlich fest, sie haben keinen Fachkräftemangel. Und da war ein 44-jähriger Bäcker, wir reden ja immer über die Gen Z, aber das ist ja Quatsch, ne? Also da sagen ja ganz viele Soziologen, das ist soziologischer Quatsch, zu sagen, das ist ein Generationenthema, sondern das war ein 44-jähriger Bäcker, der seit 30 Jahren um 3 Uhr morgens in der Backstube gebacken hatte und der gesagt hat, Leute, ich konnte 30 Jahre nie abends zu einem Geburtstag gehen und jetzt bin ich in der Bäckerei, die backen erst ab 6 und ich kann abends zum ersten Mal, und das sagt ein 44-Jähriger, auch mal länger zu einer Geburtstagsfeier von Freunden gehen. Und ich glaube, darüber sollten wir viel mehr sprechen, über Lebensqualität. Und das zweite ist Jana Koske, die sagt, es wird ja immer gesagt, alle, die Arbeitszeit reduzieren, seien faul. Und Jana Koske kontert ganz, ganz klug und sagt, Leute, ich möchte in 10 und in 20 Jahren noch so leistungsfähig sein wie heute. Und da gucke ich mir das einfach im Sport ab. Und im Sport weiß jeder Powern und Pausen. Also sagt sie, um meine Leistungsfähigkeit zu erhalten, braucht mein Körper und mein Geist mehr Erholung. Und das zeigen ja alle Statistiken, dass die Unternehmen, die sinnvoll gelöscht haben, seien es sinnlose Tätigkeiten oder sei es Arbeitszeit oder beides kombiniert, die haben gesündere Mitarbeiter. Das ist ja messbar. Da schließt sich dann für mich der Kreis, ne? Mit gesünderen Mitarbeitenden ist eine Firma am Ende auch leistungsfähiger. Und deswegen ist es ein Win-Win oder wie ich es gerne nenne, ein Wabrimi da. Was bringt mir das für beide Seiten?
Ja, das ist ein absolut perfektes Schlusswort. Und ja, da könnten wir noch 5 Stunden drüber sprechen. Aber ich denke mal, es ist rübergekommen, worum es geht. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen und eben Unnötiges wegzulassen. Na, das könnte man aufs Privatleben genauso übertragen, natürlich. Und ja, also ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, lieber Martin. Und alle, die hier zuhören, möchte ich herzlich bitten, den Podcast natürlich zu bewerten, zu abonnieren, falls es noch nicht passiert ist. Die Kontakte von Martin findet ihr in den Shownotes. Und ich sage ja, viel Erfolg bei allen Büchern, die noch kommen.
Und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Also war sehr, sehr inspirierend. Vielen lieben Dank.